Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Bei mir im Studio heute Jens Rieber mit den Nachrichten und Andreas Keckel gleich mit dem Sport.
Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Bereits im Dezember könnte es soweit sein, dass der Kanzler im Bundestag die Vertrauensfrage stellt. So hat es Olaf Scholz gerade im Gespräch mit Karin Mioska gesagt. Und es liegt in seiner Hand. Der Kanzler kann selbst über den Zeitpunkt entscheiden. Dass es bis dahin noch gemeinsame Abstimmungen für Gesetze mit der Union im Bundestag geben könnte, will Scholz nicht als Bedingung oder als Pokern um frühere oder spätere Neuwahlen sehen. Währenddessen sind die Parteien längst im Wahlkampfmodus, wie uns Oliver Sallet und Marc Feuser auch an der Basis zeigen.
Dem CDU-Kreisverband Braunschweig kann es nicht schnell genug gehen. Während in Berlin noch über den Wahltermin gestritten wird, steigen sie auf dem Marktplatz direkt in den Wahlkampf ein. Die Mahnung der Bundeswahlleiterin, nichts zu überstürzen, sei vorgeschoben.
Nicht das Gesetz hat sich nach der Bundeswahlleiterin zu richten, sondern genau umgekehrt. Die Bundeswahlleiterin nach den Gesetzen, die seit Jahrzehnten gelten und die eben auch schon regelmäßig gut funktioniert haben.
Wegen ihrer Warnung vom Freitag will die Unionsfraktion morgen beantragen, die Bundeswahlleiterin im Innenausschuss zu befragen. Bundeskanzler Scholz steht unter Druck. Am Abend erklärt er sich bei Karin Mioska gesprächsbereit. Er würde auch noch dieses Jahr die Vertrauensfrage stellen und somit den Weg für Neuwahlen freimachen.
Dass ich noch vor Weihnachten die Vertrauensfrage stelle, wenn das alle gemeinsam so sehen, ist für mich überhaupt kein Problem. Und ich finde auch, dass wir einmal bisschen uns zurücklehnen sollten, das unaufgeregt diskutieren.
Der Berliner Landeswahlleiter Bröchler, selbst SPD-Mitglied, ist dafür eher später als früher zu wählen, vor allem aus technischen Gründen.
Wenn wir zu diesem Januartermin die Wahlen durchführen würden, müssten wir mit den Briefwahlen schon Anfang Dezember beginnen. Wir kommen also quasi dann in die Weihnachtspost. Wir müssen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer organisieren. Wir müssen Schulungen durchführen.
Der geschasste Finanzminister Lindner macht derweil Wahlkampf. Er wolle mit der FDP mindestens 10% holen und verteidigt das Ampel aus.
Viele Menschen fühlen sich vielleicht genauso wie ich im Ergebnis befreit, dass die Ampel zu Ende gekommen ist, weil es nämlich eine Regierung ist, die für unser Land nichts mehr bewirkt hat, die sich selbst blockiert hat.
Bei der CDU in Braunschweig wird schon mal angestoßen auf 50 Jahre Parteimitgliedschaft und den gestarteten Wahlkampf. Jetzt fehlt nur noch der Termin.
Dieses Jahr wird wohl das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Zum ersten Mal dürfte die 1,5-Grad-Marke weltweit überschritten werden. Das ist der Anstieg der Temperatur auf der Erde, der langfristig eingehalten werden müsste, um die Auswirkungen des Klimawandels zu begrenzen. Laut UN könnte sich die Erde um bis zu 3,1 Grad erwärmen, wenn es nicht mehr Klimaschutz gibt. Dann würden wir Bilder wie diese von Unwettern aus Spanien wohl noch häufiger sehen. Doch für mehr Klimaschutz fehlt der politische Wille und viel, viel Geld. Um Letzteres geht es ab morgen bei der Weltklimakonferenz in Baku in Aserbaidschan. Und nicht weit davon entfernt kämpfen währenddessen die Fischer schon jetzt mit anderen Auswirkungen des Klimawandels, nämlich zu wenig Wasser. Norbert Hahn.
Das Kaspische Meer im Süden Aserbaidschans. Vor wenigen Jahren war in diesem Bereich noch Wasser, heute liegt er trocken. Die Fischer sind neben einem Dorf. Der starke Wind verhinderte die Fahrt aufs Meer. Najafov und Aliyev sitzen vor ihrem Haus. Beide fischen seit 25 Jahren. Manchmal verdienen wir umgerechnet 5 Euro, manchmal 15. Manchmal fangen wir auch 5 Tage lang keinen Fisch. Geld können wir so nicht sparen. Es reicht gerade zum Überleben. Wenn es Fisch gibt, essen wir, sonst nicht. Um 1,30 Meter ist der Wasserspiegel des Kaspischen Meeres in den vergangenen 30 Jahren gefallen. Ein Gebiet von der Größe Belgiens liegt inzwischen trocken, ein Trend, der sich beschleunigt. Die Flüsse, die ins Kaspische Meer gehen, führen immer weniger Wasser. Gleichzeitig verdampft dort mehr durch die höheren Lufttemperaturen, erklärt Umweltforscher Rovshan Abbasov. Die Fische leiden sehr. Bereiche mit Niedrigwasser entstehen, in denen die Temperatur steigt. Dann sinkt der Sauerstoffanteil und die Fische ersticken. Immer weniger Fang, den Fischern fehlt die Lebensgrundlage. Alle jungen Leute in unserem Dorf gehen jetzt nach dem Militärdienst nach Baku als ungelernte Arbeiter. Sie gehen nicht aufs Meer. Und wir sind auch müde. Ich bin 47 Jahre alt. Ich kann nicht mehr Steine schleppen oder so. Probleme als Folgen des Klimawandels. Themen, mit denen sich die Klimakonferenz in Baku beschäftigen wird. Es geht um die Begrenzung des Temperaturanstiegs und das Eindämmen von Klimaschäden. Und es geht um mehr Geld für ärmere Länder, die die horrenden Kosten nicht selbst tragen können.
Und Norbert Hahn beobachtet für uns die Klimakonferenz COP in Baku in Aserbaidschan. Norbert, was kann bei dieser Konferenz erreicht werden?
In jedem Fall kann erreicht werden, dass es mehr Geld für den globalen Süden gibt, für ärmere Länder gibt. Denn diese Länder ächzen unter den Problemen, die der Klimawandel mit sich bringt, unter den großen Schäden, die angerichtet werden. Bislang gibt es aus einem internationalen Fonds 100 Milliarden Dollar im Jahr. Das soll mehr werden. Experten möchten bis zu 1 Billion haben. Und die muss man eben auftreiben. Und wie viel man davon auftreibt, daran wird sich im Grunde messen lassen, ob diese Konferenz ein Erfolg wird oder nicht.
Und noch ein wichtiger Punkt. Was bedeutet die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten für diese Konferenz? Denn Trump hat ja einen deutlichen Kurswechsel in der Klimapolitik angekündigt.
Ja, das wäre schon Sand im Getriebe dieser Konferenz, wenn die USA hier glaubhaft machen könnten, dass sie aus einem Klimaabkommen aussteigen, dass sie eben nicht mehr Geberland wären. Das wäre ein schlechtes Signal an die Länder, die man gerade überzeugen will, Geberländer zu werden. Das sind die Golfstaaten, das ist aber auch China. Die EU hat klar gesagt, wenn es nicht mehr Geberländer gibt, dann werden wir auch nicht bereit sein, mehr Geld in diesen Fonds zu tun.
Danke dir für diese Einschätzungen vor der Konferenz, Norbert aus Baku.
Gern.
Und wir machen jetzt weiter mit Nachrichten des Tages mit dir, Jens.
Die Linkspartei zieht mit einem Duo an der Spitze in die Bundestagswahl. Auf einer Pressekonferenz stellten sich die Bundestagsabgeordnete Heidi Reichinek und der Co-Parteichef Jan van Aken vor. Aufgestellt wurden die beiden vom Bundesvorstand gemeinsam mit den Landesvorsitzenden und der Bundestagsgruppe. Den Status als Fraktion hatte die Linke verloren, als einige Abgeordnete zum Bündnis Sarah Wagenknecht wechselten. Donald Trump hat seinen Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl noch weiter ausgebaut. Auch im Bundesstaat Arizona liegt er uneinholbar vorn. Damit hat Trump alle 7 der besonders umkämpften Swing States gewonnen. Alle Stimmen der Wahlleute sind nun vergeben. Der Republikaner kommt auf 312, die demokratische Bewerberin Harris auf 226. Der neu gewählte US-Präsident Trump hat offenbar bereits am Donnerstag mit Russlands Präsident Putin telefoniert. Wie die Washington Post berichtet, habe Trump Putin geraten, den Ukraine-Krieg nicht weiter zu eskalieren und auf die beträchtliche US-Militärpräsenz in Europa hingewiesen. Trump hatte im Wahlkampf angekündigt, den Krieg rasch zu beenden, ohne zu erklären, wie. Vor der Amtsübergabe will der noch amtierende US-Präsident Biden die Ukraine mit weiteren 6 Milliarden US-Dollar unterstützen. Bidens nationaler Sicherheitsberater Sullivan sagte, Biden werde Trump außerdem auf die globalen Risiken hinweisen, die eine Einstellung der US-Unterstützung für die Ukraine mit sich bringen würde.
Und wir kommen jetzt zum Sport, zur Fußball-Bundesliga, in der die Frankfurter heute Platz 3 gefestigt haben, Andreas.
Ja, die Hessen, die gehören auch diese Saison wieder zu den Top-Clubs, wie es aussieht. Vor allem die Offensivabteilung, die ist einfach in bestechender Form derzeit. Auch heute in Stuttgart, zeitweise sah es nach einem Kantersieg aus, den die Hessen beim Vizemeister einfahren könnten. Am Ende aber ja, stand es gerade mal 3:2 für die Frankfurter, denen das Spiel auf den letzten Metern noch sowas von entglitten ist, dass sie froh sein konnten, überhaupt noch die 3 Punkte mitzunehmen. Ja, und die Stuttgarter, die haben so ziemlich alles durchlebt heute Abend, vor allem in der Nachspielzeit. Von Euphorie bis Verzweiflung war wirklich alles dabei.
Der Moment des vermeintlichen Glücks der VfB-Fans. Doch nur Sekunden später sieht die Miene von Sebastian Hoeneß ganz anders aus. Nach Videobeweis zählt das Tor von Führich in der Nachspielzeit zum möglichen 3:3 wegen Abseits korrekterweise nicht.
Und dann ja, kam es, wie es kommen musste. Es waren, keine Ahnung, 20 Zentimeter, 30 Zentimeter, mehr war es, glaube ich, nicht. Aber ja, so ist Fußball. Es kann auch brutal sein.
Der gebrauchte Abend der Stuttgarter beginnt schon nach gut 20 Minuten. Viel kläglicher als Demirovic kann man vom Punkt nicht scheitern. Kevin Trapp hält die Null für seine Eintracht. Kurz vor der Pause zeigt Frankfurt dann, was Effektivität bedeutet. Nach Marmouches Ecke, Ekitike mit Wucht und Präzision zur insgesamt eher schmeichelhaften Pausenführung für die Gäste. Nach dem Wechsel der Tabellendritte aber gleich wieder im Stile einer echten Spitzenmannschaft. Zu viel Tempo für die VfB-Hintermannschaft. Brown muss nur einschieben. Nach 55 Minuten steht es 0:2. Und nur 7 Minuten später zeigt Marmouche, warum er zurzeit vielleicht der herausragende Spieler der Liga ist. Ein genialer Freistoß in Perfektion vom Ägypter zum 0:3. Die Sache so gut wie entschieden, dachten wohl nicht nur die Eintracht-Fans. Doch der VfB in der Schlussphase nicht mehr wiederzuerkennen. Nach 86 Minuten der Anschlusstreffer durch Wagnermann. 1:3, vielleicht geht ja doch noch was. Und nur 4 Minuten später ist es der eingewechselte Woltemade, der die Sache noch mal richtig spannend macht. Doch das 2:3, das Ende der Aufholjagd. Die Eintracht gewinnt in Stuttgart nach einem ziemlich irren Fußballspiel.
Am Ende haben wir uns dagegen gestemmt und haben dann dieses Quäntchen, dass das dritte Tor nicht zählt, auch verdient.
Eintracht Frankfurt, derzeit eine echte Wahnsinnstruppe, jubelt über 3 Auswärtspunkte in Stuttgart.
Nicht zuletzt der in die Kritik geratene Ralf Hasenhüttl dürfte ziemlich tief durchgeatmet haben nach dem 3:1 seiner Wolfsburger in Heidenheim heute Abend. Damit ist die Ergebnis nicht auch noch zur Komplettkrise geworden beim VfL. Und auch wenn 12 Punkte nach 10 Spielen nicht annähernd den Ansprüchen entsprechen, der befürchtete Herbststurm in Wolfsburg, der dürfte zumindest in dieser Länderspielpause ausbleiben.
Jubel bei Wolfsburgs Trainer Ralf Hasenhüttl. Der erste Schuss der Wölfe landet direkt im Tor. Yannick Gerhard trifft in der 3. Spielminute.
Im Endeffekt, ja, war es genau das Spiel, was wir erwartet haben hier. Kampf, nicht immer die feine Klinge, viele Bälle in die Box, die man verteidigen muss. Die wenigen Umschaltsituationen, die wir kriegen, die müssen wir gut spielen. Und das haben wir auch gemacht.
In der 25. Spielminute gleicht Heidenheim durch Matthias Honzak aus. Doch der Treffer zählt nicht. Honzak steht bei Patrick Meinkers Kopfball hauchzart im Abseits. Wolfsburg macht es vor dem Tor besser. Bence Dardai mit dem 2:0 kurz vor der Pause. Die Heidenheimer geben aber nicht auf. Marvin Pieringer mit dem 1:2 in der 64. Minute. Der Anschlusstreffer artistisch. Geht da noch was? Jan Schöppner und Stefan Schimmer vergeben kurz vor Schluss Riesenchancen für die Heidenheimer.
Wir waren drauf und dran, eben das 2:2 zu machen. Da müssen wir das Tor auch machen in der Phase. Uns 3:1 ist ein bisschen symptomatisch.
Wolfsburg bestraft die schlechte Chancenverwertung der Heidenheimer. Thiago Tomasch in der 90. Spielminute. Die Wölfe feiern einen wichtigen Sieg. Die Heidenheimer sind dagegen gefrustet.
Hoffenheims Torwart Oliver Baumann weiß nicht so recht, was er mit dem 0:0 Unentschieden in Augsburg anfangen soll. Die dauerkriselnde Mannschaft von Pellegrino Matarazzo kann jeden Punkt gebrauchen.
Trotzdem bin ich nicht zufrieden mit einem 0:0 in Augsburg. Einfach grundsätzlich. Nach dem Spiel kannst du zufrieden sein, musst du wahrscheinlich auch zufrieden sein, das ist okay.
In einem schwachen Bundesligaspiel verhindert Oliver Baumann in der ersten Halbzeit Schlimmeres, als er gegen Claude Maurice den frühen Rückstand verhindert. Augsburg dominant, aber nicht zwingend. Der unter Dauerdruck leidende Trainer der Gäste Pellegrino Matarazzo muss in der zweiten Halbzeit weiter auf seinen Torwart vertrauen. Oliver Baumann hält alles, was auf seinen Kasten kommt. Erst entschärft er den Schuss von Meunier und dann hält er doppelt gegen Esende und Kümür. Baumanns Vorderleute spielen zwar deutlich besser in der zweiten Halbzeit, aber offensiv bleiben die Hoffenheimer eher harmlos. Haris Tabakovic kann daran auch nichts ändern. 0:0, ein Punkt immerhin.
Ich bin guter Dinge, dass wir sehr schnell auch in der Bundesliga unsere Punkte holen werden. Wir sind weiter im DFB-Pokal, wir sind auch gut drin, auch in den Europa League, deswegen mache ich mir da gar keine Sorgen.
Die Ansprüche der Hoffenheimer sind aber andere. Keiner weiß das so gut wie Pellegrino Matarazzo.
Ja, und wir schauen auf die Tabelle. Die Bayern bleiben ganz oben, 5 Punkte jetzt vor Leipzig, 6 sind es bis auf die Frankfurter. Auf Rang 4 Meister Leverkusen vor Freiburg und Union. Wolfsburg jetzt 12. vor Augsburg, Heidenheim und Hoffenheim. In der Abstiegszone nach 10 Spieltagen St. Pauli, Kiel und Schlusslicht Bochum. Sie gilt als die härteste Segelregatta der Welt. Die Vendée Globe wurde heute vor der französischen Atlantikküste gestartet. 40 Yachten haben sich auf die Reise einmal rund um den Globus gemacht. 45.000 Kilometer in rund 80 Tagen. Eine extreme sportliche Herausforderung und auch mental werden die Grenzen getestet. Zumal nur ein einziger Segler an Bord ist und die Einsamkeit zum größten Gegner werden kann. Mit dabei auch in diesem Jahr der Hamburger Boris Herrmann, der heute mit einem prominenten Au revoir auf die Reise geschickt wurde.
Zum Abschied ein Klaps. Von Fürst Albert höchstpersönlich. Boris Herrmann ist gewappnet für seine zweite Teilnahme bei der Vendée Globe.
Beim letzten Mal war es jetzt hier einfach komplett leer. Ein paar Journalisten waren da, aber keine Zuschauer. Wir waren einfach nur 5 Teammitglieder an Bord. Ansonsten war der Steg leer. Das war ja Covid vor 4 Jahren. Das war insofern damals einfach meine kleine vertraute Gruppe. Wir sind zusammen losgefahren.
Einfach losfahren. Und im besten Fall möglichst schnell wieder ankommen. Der Abschiedsschmerz hier, die pure Ekstase da. 350.000 Segelfans zum Start in Le Sable d'Olonne. Frust und Freude nah beieinander. Und das weiß Boris Herrmann nur zu gut. Vor 4 Jahren bei der vergangenen Vendée Globe liegt Herrmann auf Podestkurs, kollidiert aber kurz vor Schluss mit einem Fischtrawler und erreicht als 5. das Ziel. Dieses Mal soll alles besser werden. Zumindest der Start um 13.02 Uhr klappt perfekt. Mit seiner Rennjacht, der Malizia Sea Explorer, zählt Herrmann zum Favoritenkreis. Insgesamt 40 Boote sind am Start, darunter auch das der Deutsch-Französin Isabel Joschke, eine von 6 Frauen. Schwache Winde zum Start strapazieren die Nerven, nur mühsam geht es voran, bei diesem Marathon ganz allein in etwa 80 Tagen um die Welt.
Ja, wenig Wind also im Westen Europas. Und wie sieht es bei uns aus? Wie starten wir in die neue Woche, Claudia?
Helge, zum Glück mit etwas Wind. Und das heißt, es gibt ein paar Chancen, dass die Sonne auch mal rauskommt. Heute war es ja verbreitet so eine total dicke Nebelsuppe. Kaum Chance auf Sonne, bis auf die Berge. Da oben war es sonnig. Denn morgen wird vor einem Tiefdruckgebiet dann doch mal der Wind etwas lebhafter sein. Ein Hoch zieht nach Osten weiter. Dieses Tief, das zieht dann quasi über Deutschland weiter in den Mittelmeerraum. Da bilden sich immer wieder so kleine Höhentiefs. Und wir bekommen dann erst einmal morgen zwar Regen, aber hinter diesem Regenband, das durchzieht, hinter der Okklusion, also Mischfront, kommt auch ab und zu mal die Sonne raus. Dieses Tief allerdings, das kann jetzt über Spanien und vor allen Dingen im Nordosten Spaniens, im Südwesten Frankreichs bis zum Wochenende noch mal erhebliche Regenmengen bringen. Wo genau ist im Moment noch nicht so sicher, aber dass es viel Regen bringt, ist klar. Bei uns scheint die Sonne und zwar vor allem auf den Bergen, also am Alpenrand und in den Hochlagen, 6 bis 8 Stunden dort. Auch von Nordwesten kommt etwas die Sonne raus, 2 bis 4 Stunden sind es, im Dauergrau meist nur 0 bis 1 Stunde, aber am 11.11. morgen im Westen ja Großkarneval feiern, beziehungsweise die 5. Jahreszeit starten, da ist zumindest die Chance gegeben, dass die Sonne gelegen da ist. Morgen früh zieht dann das Tief rein mit Regen. Bis nach Brandenburg, Sachsen und Südosten Bayerns kommt es gar nicht voran. Zieht dann weiter nach Südwesten. Dahinter gibt es einzelne Schauer, vielleicht auch mal ein Gewitter. In der Nacht, wo es klar ist, bis zu -2 Grad, sonst meist 4 bis 8 Grad. Morgen Nachmittag Höchstwerte von bis zu 12 Grad im Westen. Und die nächsten Tage bringen abziehenden Regen am Dienstag aus dem Südwesten. Mittwoch meist trocken mit einer gewissen Chance auf Sonne.
Vielen Dank dir, Claudia, für diese Aussichten. Und damit gehen auch für die Tagesthemen eine politisch denkwürdige Woche zu Ende. Hier übernimmt jetzt unsere Kollegin Siham El-Maimouni.
Mit dem Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente.
Ja, und darin ein Leben im Roman, der Film Bekenntnisse des Hochstaplers Thomas Mann.
Morgen beginnt eine neue Woche mit neuen Tagesthemen. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss. Schönen Abend.